ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 11. April, und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Stefan Niemann aus Hamburg.
Und diese Sendung beginnen wir ausnahmsweise mal nicht mit dem gesprochenen Wort, sondern mit einem Geräusch. Das ist genau das Geräusch, das die Soldaten an der Front in der Ukraine durchgehend begleitet, Tag und Nacht. Es ist das Surren der Drohnen. Etwas theatralisch könnte man vielleicht sagen, dieses Surren ist sozusagen zum Soundtrack dieses Krieges geworden. Kampf- und Aufklärungsdrohnen sind, so formuliert man es im Bundesverteidigungsministerium, in der modernen Kriegführung heute das, was der Kampfpanzer vor 100 Jahren war. Da will auch die Bundeswehr nicht weiter der rasanten Entwicklung sozusagen hinterherfliegen, hat vergangene Woche die ersten Verträge unterzeichnet für die Anschaffung sogenannter Loitering Ammunition, was wir, um die Dinge ein bisschen zu vereinfachen, hier Kamikaze-Drohnen nennen. Denn nichts anderes als am Himmel hängende und auf Ziele wartende Munition ist das ja letztlich, worum es hier geht. Ich weiß nicht so genau, Stefan, wie intensiv du die ja wirklich jahrelange Debatte hier in Deutschland damals verfolgt hast, ob wir zum Schutz der Soldaten in Afghanistan diesen Drohnenvogel mit dieser gewaltigen Spannweite, diese graue Heron-Drohne eigentlich bewaffnen können und dürfen wir sie überhaupt bewaffnen? Das hat sehr, sehr lange gedauert.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe das zum Teil aus Washington verfolgt und amerikanische Freunde waren etwas befremdet über die hitzigen Auseinandersetzungen im Bundestag, so sage ich es mal vorsichtig, ob man diese israelische Drohne überhaupt bewaffnen dürfe. Und geschmunzelt wurde auch über den bemerkenswerten deutschen Begriff ethisch neutrale Drohne. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, die USA war noch nicht der einzige Bündnispartner, der nach Deutschland blickte und sich gedacht hat, die diskutieren da doch sehr ausgiebig. Also diese Heron-Drohne wurde ja seit 2010 zur Aufklärung eingesetzt. Dann wurde eben jahrelang diese Debatte geführt, bewaffnen oder nicht. Und erst die Ampel hat dann den Weg freigemacht. Seit Ende 2024 gibt es jetzt die Bewaffnung, aber diese Debatte hat sich eigentlich längst selbst überholt durch den russischen Angriffskrieg eben. Nun also schafft die Bundeswehr Kamikaze-Drohnen an.
Naja, ich glaube, das ist schon ein notwendiger Schritt ist, weil es halt auf dem Gefechtsfeld eine sehr wirksame Option ist, Ziele zu bekämpfen. Und dass die Bundeswehr das jetzt beschafft und erprobt ja zunächst mal gegebenenfalls auch der Ukraine zur Verfügung stellt, das ist ein sachlogischer Schritt. Das ist notwendig und zeitlich durchaus nicht verfrüht jetzt, um es mal so zu formulieren.
So sieht es Frank Leidenberger, Generalleutnant AD des Heeres, heute Vorstandsvorsitzender des IT-Dienstleisters der Bundeswehr BWI und damit ein echter Drohnenexperte. Mit Frank Leidenberger habe ich ausführlich über Drohnen im Ukraine-Krieg, über die Frage Gamechanger oder nicht, über die Frage, wie viel Mensch und wie viel Maschine kämpft eigentlich dort, und auch über die Bedeutung für die Bundeswehr gesprochen. Und Stichwort Bundeswehr, wir haben seit Mittwoch, Stefan, einen Koalitionsvertrag. Was genau das sicherheitspolitisch bedeutet, habe ich ausführlich mit Anna Engelke analysiert in einer Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien. Gerne können Sie da mal reinhören. Und Thema war natürlich auch, dass der alte Verteidigungsminister mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der neue sein wird.
Deutschland vollzieht eine Wende. Wir stellen mit diesem Vertrag die Weichen für eine starke Bundeswehr. Das ist extrem wichtig und damit eben auch für unsere Sicherheit in Deutschland und Europa. Denn an einer Erkenntnis kommt niemand vorbei. Wir stehen am Beginn einer neuen Epoche und wir werden uns in den kommenden Jahren bewähren müssen.
Das sagte Boris Pistorius jetzt im NATO-Hauptquartier. Bewähren müssen wird sich auch der Minister selbst, würde ich mal sagen. Zu wenig Zeit und Geld gehabt zu haben, wird Pistorius jedenfalls nicht hinterher als Entschuldigung vortragen können. Sicherheitswende, dazu gehört der neue Wehrdienst, dazu gehört ein neuer Nationaler Sicherheitsrat, auch die angesprochenen Drohnen in unserem Schwerpunkt nachher und auch die weitere Unterstützung der Ukraine, wo Pistorius bei der NATO diesen Freitag unter anderem weitere IRIS-T-Flugabwehrsysteme zusagte. Dazu gleich mehr in der aktuellen Lage von dir, Stefan. Zunächst aber die Frage: Für viel Aufregung hat ja in dieser Woche die vom ukrainischen Präsidenten öffentlich gemachte Verhaftung zweier chinesischer Staatsbürger gemacht, die an der Seite der Russen gekämpft haben sollen. Kommen den russischen Angreifern nach den nordkoreanischen Soldaten jetzt wirklich auch chinesische Truppen zur Hilfe?
Also vereinzelte Söldner offenbar ja, ganze Truppen eher nicht, da hinkt der Vergleich. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte ja im vergangenen Oktober mehr als 10.000 Soldaten zur Unterstützung der Russen an die Front in der Region Kursk kommandiert, also auf russisches Staatsgebiet. Aber für die offizielle Entsendung ganzer Einheiten der chinesischen Volksbefreiungsarmee gibt es derzeit keinerlei Anzeichen. Der ukrainische Präsident hatte ja über Telegram erklärt, die beiden chinesischen Soldaten seien in der Region Donetsk gefangen genommen worden, wo sie mit russischen Einheiten gekämpft hätten. Man habe die Dokumente dieser Gefangenen, Bankkarten und persönliche Daten. Selenskyj veröffentlichte dann ein kurzes Video, das einen der gefangenen Soldaten in Handschellen zeigen soll.
Aber könnte es nicht auch sein, dass das einfach Freiwillige sind, die da auf russischer Seite kämpfen? Es gibt ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch auf ukrainischer Seite Söldner aus anderen Ländern.
So ist es durchaus denkbar, dass sich hier einfach zwei Freiwillige aus China zum Kampf für die Russen gemeldet haben. Selenskyj hatte allerdings gesagt, Kiew verfüge über Informationen, wonach viele weitere chinesische Staatsbürger in den Reihen der russischen Armee kämpfen, hatte dafür aber zunächst keine Belege vorgelegt. Es war dann der ukrainische Außenminister, der Peking an den Pranger stellte, regelrecht. Beim Online-Dienst X schrieb Andriy Sibiha, dass chinesische Staatsbürger auf Seiten der russischen Armee in der Ukraine kämpften, stelle Chinas erklärtes Eintreten für den Frieden in Frage und untergrabe die Glaubwürdigkeit Pekings als Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
Du kennst dich ja gut aus mit China als ehemaliger Korrespondent. Ich nehme an, das kam jetzt nicht so richtig gut an bei der kommunistischen Führung der Volksrepublik.
Ganz und gar nicht. Nein, nur Stunden später wies China die Aussagen Selenskyjs als völlig haltlos zurück, wonach viele weitere Chinesen an der Seite Russlands kämpfen. Da gibt es dann immer diese speziellen Pressekonferenzen im chinesischen Außenministerium, wo das dann richtig gestellt wird. Und dort teilte man mit, man warne seine Bürger stets, sich von bewaffneten Konflikten fernzuhalten. Und der Sprecher Lin Jian sagte, die Ukraine solle Chinas Bemühungen und konstruktive Rolle bei der Suche nach einer politischen Lösung der Ukraine-Krise richtig einschätzen.
Betonung liegt auf dem Wort Krise. Das ist ja die Lesart, die chinesische sozusagen, des eigentlich ja russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und es klingt nicht gerade danach, als sei China da unparteiisch, als was es sich ja immer gern darstellt.
So ist es. Aber es macht deutlich, was ich das chinesische Dilemma nenne, nämlich sich offiziell rauszuhalten und doch eindeutig gleichzeitig an Putins Seite zu stehen. Darum geht's ja. Zwar stellt sich die Volksrepublik als neutrale Partei im Ukraine-Krieg dar und erklärt ja auch immer wieder, weder Kiew noch Moskau mit Waffen zu unterstützen. Gleichzeitig ist die chinesisch-russische Kooperation aber seit Beginn des Angriffskrieges schon deutlich intensiver geworden. Und zwar politisch, militärisch und wirtschaftlich.
Jetzt werfen ja Mitglieder der NATO China vor, ein Zitat entscheidender Ermöglicher dieses russischen Angriffskriegs zu sein. Erklär nochmal, was meinen die damit genau?
Na, sie sehen China sozusagen als Steigbügelhalter Russlands. So hat es unlängst die Sprecherin des US-Außenministeriums formuliert. Der Vorwurf lautet, und das ist gemeint, China liefere 80% der sogenannten Dual-Use-Güter, die Russland dringend braucht. Also Erzeugnisse, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke benutzt werden können. Und Peking kauft russisches Gas und Öl in großen Mengen. Beides hilft Putin natürlich, die westlichen Sanktionen zu umgehen.
Und jetzt beschuldigt der ukrainische Präsident Selenskyj ja Russland, China in diesen Krieg gegen die Ukraine mit hineinzuziehen. Wie meint er das genau?
Na, Selenskyj hat das am 9. April vor Journalisten in Kiew gesagt und nochmal Zahlen nachgelegt. Er sagte wörtlich, das chinesische Problem ist ernst. Es gibt 155 Personen mit Namen und Passangaben, die auf ukrainischem Gebiet gegen die Ukrainer kämpfen. Russland werbe diese Männer über soziale Netzwerke an und Peking sei sich dessen bewusst. Selenskyj sagte allerdings auch, das gehört dazu, Kai, es sei nicht bekannt, ob Peking einen Befehl für die Beteiligung seiner Bürger an dem Krieg erteilt habe.
Und was sagt der Kreml zu diesen chinesischen Kämpfern in den Reihen der eigenen, der russischen Streitkräfte?
Na, das russische Präsidialamt lehnte einen Kommentar dazu ab. Wenig verwunderlich, Sprecher Dmitri Peskow sagte lediglich, ich kann mich zu diesen Informationen in keiner Weise äußern.
Okay, das kann man so kurz abhandeln, dann diese Reaktion. Dann kommen wir doch mal von den ausländischen Kämpfern zur sogenannten Koalition der Willigen, also zum Treffen der Staaten, die die Ukraine weiterhin unterstützen wollen. Wer war da diesmal in Brüssel eigentlich mit dabei?
Na, die Gastgeber Frankreich und Großbritannien hatten die Verteidigungsminister aus mehr als 30 Staaten ins NATO-Hauptquartier eingeladen, darunter etliche EU-Staaten, aber eben nicht alle. Wenig überraschend mochte sich das unter Viktor Orban ja sehr russlandfreundliche Ungarn nicht beteiligen. Die USA blieben auch fern, da haben wir ja schon drüber berichtet, aber Kanada und Australien schickten Vertreter zur Koalition der Willigen. Es ging ja um die Hilfe für die Ukraine, die soll besser koordiniert werden. Es geht um die Stärkung des Landes für die Zeit nach dem Waffenstillstand, der ja im Moment in weiter Ferne ist, damit Russland es nicht erneut angreifen kann, dieses Nachbarland. Und dann, mein Eindruck, ist wohl der Versuch gescheitert, die USA irgendwie doch zu überzeugen, an Bord zu bleiben, also mit der Luftüberlegenheit, mit Geheimdienstinformationen, mit der Überprüfung der Grenzen doch irgendwie noch zu helfen. Und es gab kontroverse Diskussionen, vor allem über diese Sicherheitsgarantien, also über mögliche Friedenstruppen. Es ist unklar, welchen Auftrag die haben sollen, wer das Kommando hat, wie umfangreich die sein sollen, wo und für wie lange die dann irgendwann nach dem Waffenstillstand in der Ukraine stationiert werden sollten. Und als letztes noch, Kai, Frankreich, Schweden und Dänemark könnten sich eine Beteiligung vorstellen. Polen hat sich dagegen ausgesprochen und bei Deutschland, da ist klar, wir machen die Beteiligung von der Rolle der USA abhängig, so die Position bis jetzt.
Selbst unsere Brüssel-Korrespondentinnen und Korrespondenten sagen ja, man kann bei all den Treffen gut durcheinander kommen, denn es hat sich ja ebenfalls dort in Brüssel die Ukraine-Kontaktgruppe getroffen, also dieses sogenannte Rammstein-Format. Da sitzen jetzt die USA aber noch mit am Tisch, oder?
Ja, physisch nicht, denn Verteidigungsminister Pete Hegseth lässt sich aus den USA zuschalten. Aber richtig, die Amerikaner sind hier noch mit dabei. Was von ihnen noch zu erwarten ist, wenig, würde ich sagen. Sie wollen ja, dass sich künftig die Europäer um die Sicherheit Europas kümmern. Und man hört aus Brüssel, man könne schon froh sein, wenn sich die USA unter der Führung Donald Trumps nicht weiter gegen die Ukraine wenden und über den Kopf des überfallenen Landes einen Deal mit dem Angreifer Russland machen. Also insofern, die Erwartung an die USA minimal, ist mein Eindruck.
Jetzt gibt es ja die Befürchtung, dass die Ukraine spätestens Ende des Sommers in große militärische Schwierigkeiten geraten könnte, wenn Partner nicht weitere Hilfe zusagen. Gibt es da Bewegung?
Die gibt es und ziemlich deutlich. Deutschland will der Ukraine mehr als 1100 Radarsysteme zur Bodenüberwachung sowie weitere Flugabwehr-Raketensysteme vom Typ Iris-T liefern. Du hast es am Anfang ja schon erwähnt. Das ist Teil der mittel- und langfristigen Planung, so sagte es Boris Pistorius in Brüssel. Und 4 dieser Iris-T sollen noch in diesem Jahr geliefert werden. Dazu, und jetzt muss ich den Lieferzettel vorlesen, 300 Lenkflugkörper, auch 100.000 Schuss Artilleriemunition, 300 Aufklärungsdrohnen, 25 Marder-Schützenpanzer, 15 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 sowie 120 bodengebundene Luftverteidigungssysteme vom Typ Manpads soll diese Lieferung umfassen. Und bereits in den vergangenen Tagen geliefert worden seien 30 weitere Patriot-Lenkflugkörper aus eigenen Beständen, sagte Pistorius.
Ich kann dich beruhigen, Stefan, auch der Minister selbst musste das ablesen vom Zettel. Also kein Problem, wenn man das nicht alles im Kopf hat. Die Frage ist aber, was steuern die anderen Länder denn bei?
Ja, die sind auch nicht untätig. Großbritannien hat umgerechnet 500 Millionen Euro angekündigt, darunter Gelder für Radarsysteme, Panzerabwehrminen und Drohnen. Die Regierung von Keir Starmer denkt auch darüber nach, Truppen in die Ukraine zu schicken, nach einem Waffenstillstand wohlbemerkt. Der Daily Telegraph will erfahren haben, dass diese Einheiten dann bis zu 5 Jahre in der Ukraine stationiert werden könnten. Sie sollen helfen, die Armee neu aufzustellen. Der Hintergrund ist die Befürchtung, Russland könnte in 5 Jahren wieder in der Lage sein, einen neuen umfassenden Angriff auf das Nachbarland zu starten.
Waffensysteme, die Deutschland der Ukraine zur Verfügung gestellt hat, helfen dem überfallenen Land ja, sich gegen Russland zu verteidigen. Aber jetzt haben Recherchen unseres Investigativteams gezeigt, es gibt auch Probleme, denn nahezu kein militärisches Großgerät, so heißt es da, sei uneingeschränkt kriegstauglich. Das geht aus einem internen Bundeswehrpapier hervor, das dem WDR, dem NDR und der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Vielleicht erläuterst du mal, worum geht's da genau?
Ja, dieses vertrauliche Papier ist aus dem Januar schon und es listet Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg auf. Dort wird ungewöhnlich deutlich beschrieben, wie zufrieden oder eben nicht ganz zufrieden die Ukraine mit dem deutschen Gerät ist, etwa dem Leopard-Panzer oder den Patriot-Abwehrraketen oder der Panzerhaubitze 2000. Im Bericht heißt es dazu:
Hervorragendes Waffensystem, aber so hohe technische Anfälligkeit, dass Kriegstauglichkeit stark in Frage gestellt wird.
Und so geht's weiter. Das Flugabwehrsystem Patriot sei ebenfalls grundsätzlich ein hervorragendes Waffensystem, aber auch hier gäbe es Probleme. Im Bericht heißt es, untauglich für Kriegseinsatz, weil Trägerfahrzeug zu alt und keine Lieferung Ersatzteile seitens Hersteller mehr möglich. Bei anderen Geräten sei die Instandsetzung zu aufwendig.
Aber die Probleme bei Leopard und Panzerhaubitze zum Beispiel, das sind ja jetzt keine wirklich neuen Probleme, ne? Also das ist ja ein Thema, was mich auch schon in Berlin-Zeiten beschäftigt hat. Also das liegt auch schon ein paar Jahre zurück zum Teil.
Es ist nicht neu, aber diese gemischten Erfahrungen der Ukrainer wurden bisher nicht so deutlich und detailliert aufgelistet. Wir wissen ja, Kai, dass die frontferne Wartung und Reparatur des Leopard 2A6 problematisch ist. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, überrascht das nicht.
Ein Soldat, der 2 Jahre in einem System ausgebildet wird, wartet das System selber, repariert es selber, hat entsprechende Verschleiß- und Ersatzteile mit, von denen man weiß, dass bei Gebrauch die häufiger ausgetauscht werden müssen. Das können die Ukrainer nicht. Das heißt, das Material muss über die ukrainische Grenze nach Polen oder in die Slowakei. Dort wird es hergerichtet. Das ist in der Tat nicht gut. Die Antwort wäre, dass unsere Techniker, also die, die das Gerät gebaut haben oder unsere Soldaten in der Ukraine sozusagen mit dabei sein müssten, um für die kämpfende Truppe das zu reparieren. Das findet aus bekannten Gründen nicht statt.
Kai, und wir kennen dieses Dilemma, weil im Ukraine-Krieg der massive Einsatz russischer Drohnen die militärische Lage entscheidend ändert, muss eben die Wartung und Reparatur von Waffen weit ins Hinterland oder sogar ins Ausland verlegt werden. Und die nur leicht gepanzerten Fahrzeuge und Großgeräte müssen stärker geschützt werden. Deutsches Kriegsgerät wird in der Ukraine also einem Härtetest unter bisher unbekannten Bedingungen ausgesetzt.
Und gibt es Äußerungen des ukrainischen Präsidenten dazu?
Das nicht, aber im Gespräch mit Wassily Golod vom ARD-Studio in Kiew hat der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Pavlo Palissa, versucht, diesen gemischten Erfahrungen mit deutschem Großgerät noch irgendwie Positives abzugewinnen.
Den Vorteil sehe ich darin, dass die Partnerländer, auch Deutschland, die Möglichkeit haben, die realen Kampffähigkeiten ihrer Waffen, ihrer Ausrüstung zu testen, sie an das moderne Gefechtsfeld anzupassen und für die Sicherheitsherausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Das heißt, solche Systeme an Waffen und Ausrüstung zu produzieren, die sowohl auf dem aktuellen Gefechtsfeld als auch in naher Zukunft relevant sein werden.
Die angefragten Rüstungsunternehmen, Kai, haben sich übrigens nicht geäußert zu den berichteten Problemen, aber Bundesverteidigungsminister Pistorius, und zwar am Rande dieses NATO-Treffens in Brüssel.
Diese Berichte habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, weil wir in regelmäßigem Austausch sind mit unseren ukrainischen Partnern, und Meldungen wie diese oder Beschwerde über unser Material sind mir nicht bekannt geworden. Aber wie dem auch sei, es kann immer einzelnes Gerät ausfallen oder nach 3 Jahren Kampfeinsatz nicht mehr die Funktionalität aufweisen. Deswegen will ich das nicht bewerten. Darüber werde ich mit meinem ukrainischen Kollegen aber ganz sicher reden.
Soweit der Minister, dem wie gesagt keine Beschwerden bekannt sind, aber zur Wahrheit gehört, über Beschwerden hatten die Kollegen gar nicht berichtet, lediglich über Erfahrungen. Aber so ist das dann manchmal mit Worten.
Dann kommen wir, Stefan, noch zur militärischen Lage in der Ukraine. Der Krieg lässt ja an Intensität nicht nach.
Nee, die russischen Angriffe auf ukrainische Städte und Gemeinden gehen unvermindert weiter, auch in den vergangenen Tagen. Da kamen etliche Zivilisten ums Leben und es gab zahlreiche Verletzte. Beschuss meldeten unter anderem die Regionen Donetsk, Kharkiv und Cherson. Auch die Hauptstadt Kiew wurde erneut zum Ziel nächtlicher russischer Drohnenangriffe. Das sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. Es seien Gebäude und Autos beschädigt worden. Ein Lagerhaus sei in Brand geraten.
Wir hatten ja über diesen schrecklichen Angriff auf die Heimatstadt von Präsident Zelensky auf Kryvyi Rih berichtet. Täusche ich mich, Stefan, oder sind die Angriffe aus der Luft stärker geworden?
Das sind sie. Und die ukrainische Flugabwehr kommt da wirklich an ihre Grenzen. Die Kollegen vom ARD-Studio Kiew haben dazu gerade den Experten Valery Romanenko befragt.
Die russischen Angriffe sind massierter geworden und sie bestehen aus verschiedenen Komponenten. Vergleichen wir mal. Beim ersten Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 flogen 67 Raketen aus Russland. Jetzt sind es oft über 120 und dazu noch begleitet von 100 bis 200 Kampfdrohnen. Trotzdem gelingt es der Flugabwehr, 90% der Marschflugkörper und 95% der Kampfdrohnen abzuschießen.
Russlands ballistische Raketen sind dagegen ungleich schwerer abzuwehren, wie wir in Kryvyi Rih gesehen haben, Kai. Russlands Truppen machen inzwischen bei der Rückeroberung der Region Kursk weiter Boden gut. Nach Einschätzung des Institute for the Study of War ist das russische Militär ohne nennenswerte Verstärkung aber wohl noch nicht in der Lage, die Großstadt Sumy anzugreifen, was ja viele befürchtet hatten. Der ukrainische Kommandeur Alexander Sirski sagte gegenüber Journalisten, die russische Frühjahrsoffensive, vor der Präsident Zelensky ja erst jüngst gewarnt hatte, diese habe im Nordosten des Landes bereits begonnen. Seit rund einer Woche hätte sich die Zahl der russischen Vorstöße in den Regionen Sumy und Kharkiv fast verdoppelt. Unser Eindruck bleibt, Putin drängt darauf, militärisch voranzukommen, nicht bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand.
Jetzt interessiert mich natürlich, weil wir auch gleich zu unserem Drohnenschwerpunkt kommen, gibt es eigentlich Informationen darüber, wie erfolgreich die Ukraine mit ihren Drohneneinsätzen ist?
Ja, offenbar zunehmend erfolgreich, nach ukrainischen Angaben jedenfalls, offenbar vor allem die Langstreckenangriffe auf russische Munitionslager. Diese Drohnenangriffe halbierten laut Kiew Independent Moskaus tägliche Artilleriefeuerrate von 40.000 auf etwa 23.000 Granaten. Und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte vermeldete außerdem, es sei vor einigen Tagen gelungen, einen russischen strategischen Bomber kurz nach der Landung zu zerstören. Das ist ein Flugzeug vom Typ Tu-22M3 im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar. Und das sei vom ukrainischen Militär zerstört worden mit einer Drohne. Russland dementiert das, der Bomber habe technische Probleme gehabt und wir können diese Angaben der Kriegsparteien meist, wir wissen es nicht, unabhängig überprüfen. Aber offensichtlich bleibt, die Rolle der Drohnen in diesem Krieg ist enorm gewachsen. Und dazu passt vielleicht am Schluss noch ein Bericht unserer Fernsehkollegen vom Weltspiegel. Birgit Firnig aus Kiew war unterwegs und hat gezeigt, dass ukrainische Schüler inzwischen ein neues Unterrichtsfach belegen können, Drohnenbau und Drohnenfliegen. Das steht da allen Ernstes jetzt auf dem Lehrplan. Die Lehrer sind sich einig, dass die Befassung mit den Drohnen den Schülern ihren Umgang mit den russischen Angriffen erleichtern kann und weil sie sich dann nicht mehr so hilflos fühlen. Außerdem würden die Schüler eine Technologie lernen, die zukunftsweisend ist, Kai.
Womit du mir eine sehr schöne Brücke gebaut hast zu unserem nächsten Thema, Stefan. Damit sind wir bei unserem heutigen Schwerpunkt. Drohnen sind Lebensversicherung und tödliche Gefahr in einem für die Frontsoldaten in der Ukraine. Und nicht nur dort. Russland terrorisiert ja mit Drohnen die ukrainische Bevölkerung. Die Ukraine hatte sich zum Teil erfolgreich gewehrt in den letzten Monaten mit Kamikaze-Drohnen, die unter anderem die russische Energieinfrastruktur angriffen, weil auch das Bundesverteidigungsministerium, wie es dort heißt, in diesen unbemannten Systemen einen Gamechanger sieht, hat es mit zwei Herstellern Verträge unterzeichnet für die Beschaffung sogenannter Kamikaze-Drohnen. Und Generalinspekteur Breuer bestätigt, auf einer neu erstellten Prioritätenliste für die Beschaffung stehen Drohnen und Drohnenabwehr ganz oben. Es gibt also viel zu besprechen bei diesem Thema. Das tue ich mit einem echten Experten auf diesem Gebiet, mit dem Generalleutnant AD Frank Leidenberger. Einst, um nur ein paar Stationen zu nennen, auch in Auslandseinsätzen in Sarajevo, in Kabul, bei der ISAF. Und als Regionalkommandeur im Einsatzgebiet der Bundeswehr in Nordafghanistan. Heute ist er beim IT-Dienstleister der Bundeswehr tätig, bei der BWI, als Chief Executive Officer, also als Vorstandsvorsitzender. Bevor wir auf Deutschland und die Bundeswehr zu sprechen kommen und uns dem eigentlichen Thema Drohnen widmen, habe ich Frank Leidenberger in unserem aufgezeichneten Interview gefragt. Sie verfolgen ja den Krieg Russlands gegen die Ukraine auch, haben da als General AD sicher noch mal einen anderen Blick drauf als wir Zivilisten. Wie schätzen Sie die Lage für die ukrainischen Streitkräfte ein?
Ja, Herr Güssner, ich muss die Frage also sehr vorsichtig beantworten, weil mir ja auch nur das pressebekannte Lagebild bekannt ist. Und was wir ja beobachten können, ist, dass zumindest im letzten Jahr die Offensivbemühungen in der Ukraine nicht von Erfolg gekrönt waren. Und dass wir im Moment nicht so richtig, also ich kann es nicht erkennen, wie die Ukraine sozusagen die Initiative zurückgewinnen könnte und eine militärische Lage herstellen könnte, die Russland dazu bewegt, tatsächlich in Friedensverhandlungen einzutreten. Also insofern stehen nach meiner Bewertung die Zeichen, wenn nicht der US-amerikanische Druck hinreichend ist, eher auf Fortsetzung des Krieges, so bitter das eben ist.
Der ukrainische Präsident Zelensky sagt ja immer, er muss in eine Position der Stärke kommen mit seinem Land, um tatsächlich, so wie Sie es ja sagen, Putin zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen. Das würden Sie aber genauso dann sehen.
Ja, das ist, glaube ich, mal ganz generell immer die Herausforderung. Wenn Sie unterlegen sind, dann wird der andere immer weitermachen. Und das ist ja so ein Phänomen, auch wenn Sie quasi dem Gegner sowas wie ein Sanktuarium lassen. Das heißt also, er ist irgendwie nicht angreifbar, was man der Ukraine ja auch so taktisch operativ auch sehr schwer macht, nach Russland hineinzuwirken. Und dann ist es total schwierig. Dann muss man an der Front sozusagen die Überlegenheit so demonstrieren, dass der andere dann irgendwann mal aufhört. Aber solange man das nicht schafft, ja, gibt es ja keine Incentivierung für einen Angreifer, den Angriff zu stoppen.
Unbestritten ist ja, Herr Leidenberger, und damit wären wir genau bei unserem Thema, dass Drohnen ja eine wichtige Rolle in diesem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen, und zwar auf beiden Seiten. Ich fange mal mit einer etwas allgemeineren Frage an. Ist das tatsächlich so, dass die so eine Art Gamechanger darstellen in diesem Krieg, wie immer wieder gesagt wird?
Ja, ich glaube, in diesem Krieg kann man das schon sagen, wenn wir uns das historisch ein bisschen anschauen, zumindest mal die letzten 15 Jahre, dann hat man Drohnen bisher ja zunächst mal für Aufklärungszwecke eingesetzt. Wir hatten dann ja eine längere Diskussion über die Frage bewaffneter Drohnen.
Was ja eine Debatte ist, die die Bundeswehr und uns im Grunde durch den gesamten Afghanistan-Einsatz begleitet hat.
Das hat ja hier zu einer sehr, sagen wir, intensiven Diskussion geführt. Und wir sehen jetzt eigentlich in der Ukraine nochmal was ganz anderes. Das sind Drohnen, die fliegen viel tiefer. Und das, was jetzt gerade so intensiv diskutiert wird, ist eigentlich ja aus der Not der Ukraine geboren. Es ist nämlich eben festgestellt wurde, dass man diese relativ günstigen Drohnen irgendwie umbauen kann und entweder mit kleinen Handgranaten, mit Bomben, mit Panzerfaustköpfen einfach versieht und aus diesen Drohnen eigentlich sowas wie langsam fliegende Munition macht. Und das wird in Größenordnungen eingesetzt, auch in Ermangelung der Artilleriemunition oder von Panzerabwehr-Lenkflugkörpern, denen man früher solche Aufgaben vielleicht zugewiesen hätte. Also sowohl die Aufklärungsleistung, aber jetzt auch die Verwendung von Drohnen quasi als Präzisionsmunition. Das ist, glaube ich, das, was zumindest mal das Kriegsbild im Moment verändert hat. Ob das ein finaler Gamechanger wird, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren.
Ja, was Sie damit ansprechen, ist ja die jahrelange oder fast jahrzehntelange Debatte bei uns in Deutschland. Sollen wir unsere Drohnen eigentlich von Aufklärungsdrohnen umwandeln in Kampfdrohnen? Sollen wir sie also bewaffnen? Da ging es dann vor allen Dingen um diesen relativ großen Vogel, diese Heron-Drohne. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber wovon Sie jetzt reden, ist quasi der Einsatz mit kleinen und Kleinstdrohnen in der Ukraine und, wie Sie sagen, aus der Not geboren, quasi als Munition, richtig?
Ja, so würde ich das beschreiben. Also Drohne ist halt ein schillernder Begriff. Das ist genau wie Sie sagen, die Heron TP oder die weltberühmten Predator, die sind ja hochgeflogen, haben sich ja in diesen Einsatzszenarien Counter-Terrorism sozusagen als dort oben unverwundbar präsentiert und haben dann einen präzisen Waffeneinsatz ermöglicht. Und das hat sich jetzt natürlich komplett geändert. Also so eine hochfliegende Drohne, die würde nicht lange gegen die gegnerische Luftverteidigung überleben. Die würde man schnell runterschießen. Also fliegen die Drohnen, die wir heute sehen, überwiegend so im bodennahen Luftraum und wirken in einer ganz anderen Art und Weise.
Russland wird ja mit Drohnen, wie wir wissen, aus dem Iran beliefert. Die Ukraine produziert mittlerweile Drohnen auch einigermaßen erfolgreich selbst, hat damit versucht, in den letzten Monaten immer wieder Infrastruktur in Russland anzugreifen. Aber kann die Ukraine aus ihrer Sicht da überhaupt bestehen gegen Russland, was diesen Kampf am Himmel in Anführungsstrichen angeht?
Ja, also die Frage ist da ein bisschen, was ist bestehen? Was wir ja beobachten ist, dass zumindest die Ukraine immer wieder in der Lage ist, erfolgreich Operationen zu führen gegen Russland. Das darf man vielleicht in dem Kontext auch mal auf die sozusagen seegestützten Drohnen hinweisen. Das sind ja auch unbemannte Systeme. Die, diese Boote, die im Grunde genommen ja in der Lage waren, die russische Schwarzmeerflotte in die Häfen im Osten zu verdrängen. Und ich glaube, wenn es der Ukraine gelingt, in dem Fall fliegende Drohnen zu bauen in größerem Umfang, dann wird es der Ukraine sicher gelingen, auch die Produktionsbasis in Russland zu beeinträchtigen zumindest. Man hat es ja auch bei der Raffinerieinfrastruktur, glaube ich, nachhaltig versucht, die zu treffen. Und damit auch die russische Fähigkeit zur Kriegführung einzuschränken. Also insofern, ja, wie es am Ende ausgeht, kann ich nicht bewerten. Aber man sieht, dass hier alle Anstrengungen unternommen werden, um eben nach Russland zu reichen und die Kriegsführungsfähigkeit Russlands einzuschränken.
Es heißt ja, dieser sogenannte Erneuerungszyklus von Drohnen betrage im Moment in der Ukraine eigentlich nur noch wenige Wochen. Ist das tatsächlich so, nach 1,5 Monaten sind dann bestimmte Modelle wieder hoffnungslos veraltet und damit wirkungslos?
Ja, das geht, glaube ich, im Wesentlichen um die Frage, wie die Drohnen gesteuert werden. Wir haben ja das Phänomen, wenn sie Drohnen steuern, dann passiert das im Nahbereich mittlerweile wieder über ein Glasfaserkabel, weil es schlecht störbar ist. In dem weiteren Bereich brauchen sie eine Funkverbindung, um die Drohne zu steuern. Diese Funkverbindung, man spricht da ja von einer Verbindung im elektromagnetischen Spektrum in verschiedenen Frequenzbändern, die ist störbar. Und diese Störbarkeit, die wird halt davon beeinflusst, wie das Funkgerät programmiert ist. Und ich glaube, das ist dieser wesentliche Erneuerungszyklus, den wir sehen. Dass es immer wieder neue Gegenmaßnahmen gegen diese Verbindung zwischen Drohne und Operator gibt. Und da wird immer dagegen gearbeitet. Das gilt für den Funkverkehr ganz allgemein in der Ukraine. Und aus diesem Trend, dass diese Verbindung zwischen Operator und Flugkörper, in dem Fall Drohne, gestört werden kann, ist ja dann auch dieser Bedarf entstanden, dass man sagt, dann muss dieses System funktionieren, ohne dass es kommuniziert ständig. Ja, und dann sagt man, naja, das ist dann diese sozusagen autonome Drohne, die ich nur in den Raum schieße und die dann ohne Kommunikation mit einem Operator in der Lage ist, sich ein Ziel zu suchen und sich drauf zu stürzen.
Und also dann selbst entscheidet sozusagen, ob sie ein Ziel bekämpft oder nicht.
Naja, selbst entscheidet hört sich sehr dramatisch an. Es ist kein kognitiver Prozess in dem Sinne, sondern das ist einfach Bilderkennungssoftware. Und die sagt, das ist ein Panzer und das ist auch noch einer, der vielleicht ein rotes Kreuz trägt. Also bis darunter kommt man möglicherweise heute schon. Und dann ist es sozusagen in dem Algorithmus ein autorisiertes Ziel und dann fliegt es einfach dahin. Mhm. Also es ist schon eher, also weil wenn wir mal sagen, entscheidet selbst, also die wägt dann nicht ab, sondern für die ist das digital, es ist entweder ein Ziel oder keines.
Gut, aber es ist dann die künstliche Intelligenz, die sozusagen entscheidet, das ist ein Ziel und deshalb bekämpfe ich das jetzt oder stürze mich drauf.
Ja, im erweiterten Sinne würde ich sagen, ja, das ist künstliche Intelligenz, aber das ist sozusagen eher noch die rudimentäre Ausprägung. Das ist halt Bilderkennungssoftware.
Kommen wir mal auf Deutschland und die Bundeswehr zu sprechen, die ja nun Kamikaze-Drohnen tatsächlich anschafft. Die Verträge dazu sind auch unterzeichnet. Ist das ein überfälliger Schritt aus Ihrer Sicht, dass diese Loitering Ammunition, wie sie ja gern bezeichnet wird, also Munition, die quasi am Himmel hängt und wartet, bis sie eingesetzt wird, dass das jetzt angeschafft wird?
Naja, ich glaube, das ist schon ein notwendiger Schritt ist, weil es halt auf dem Gefechtsfeld eine sehr wirksame Option ist, Ziele zu bekämpfen. Also Loitering Munition, das ist ja wörtlich übersetzt, glaube ich, herumlungernde Munition.
Herumlungernde.
Mhm. Ja, also die fliegt halt in einem zugewiesenen Raum und sucht dann mit ihren Aufklärungssystemen, die in der Drohne verbaut sind, also in der Regel ist das eine Kamera mit einer Bilderkennungssoftware, wie schon angesprochen, die sucht dann Ziele. Jetzt darf man sich das aber, glaube ich, nicht so vorstellen, dass die da irgendwie so tagelang wartet, in Anführungszeichen, sondern die hat ja nur irgendeinen Motor mit einem sozusagen Energieträger. In der Regel sind das ja im Moment Batterien. Und wenn die Batterie leer ist, naja, dann muss entweder zu einem Zeitpunkt X entschieden werden, ob die zurückfliegt, wenn sie nichts gefunden hat, oder halt dann sich einfach nur selbst zerstört dort. Also das ist so in den Zeiträumen, glaube ich, eher so um halbe Stunden oder so, über die wir da im Moment reden, oder vielleicht eine Stunde, also je nachdem, wie groß und schwer das ist. Also so muss man sich das in etwa im Moment vorstellen. Und dass die Bundeswehr das jetzt beschafft und erprobt ja zunächst mal, gegebenenfalls auch der Ukraine zur Verfügung stellt, das ist ein sachlogischer Schritt. Das ist notwendig und zeitlich durchaus nicht verfrüht jetzt, um es mal so zu formulieren.
Apropos Zeiträume, der Generalinspekteur Breuer macht ja tatsächlich jetzt Tempo und sagt, die Soldaten müssen das jetzt auch alles schnell lernen und man wolle zu Übungszwecken noch dieses Jahr mit dieser Loitering Ammunition auch schießen. Geht das jetzt doch alles relativ schnell, nachdem, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, eigentlich jahrelang ausgiebig darüber debattiert wurde, ob man Drohnen überhaupt bewaffnen soll und darf?
Naja, also das ist jetzt in Anführungszeichen, wenn die Technik vorhanden ist, ist das für den Einsatz von einzelnen Systemen kein Zauberwerk. Denn was ist notwendig? Man muss halt wissen, in welche Richtung und in welchen Raum man schießt. Also diese Information braucht man schon. Und dann muss diese Information natürlich an den Abschussort gegeben werden. Und dieser Abschussort und ein wie auch immer geartetes System, das der Drohne dann diesen Raum zuweist, das muss natürlich vorhanden sein. Und das müssen die Soldaten, müssen die Drohne startbereit machen können und müssen in der Lage sein, diese Information, die von vorne kommt, wo sie denn hinfliegen soll, aufzunehmen und der Drohne dann auch zu übermitteln. Das ist aber im Wesentlichen ein technischer Vorgang. Also das könnten wir jetzt hier, wenn die entsprechende Software auf diesem Rechner ausgeprägt wäre und der eine Kommunikation zu der Drohne hat und zu dem Aufführungsmittel, dann macht man das einfach an so einem Art Laptop und hat dann eine Software drauf laufen. Das muss man lernen, aber das geht schon. Das geht auch schnell.
Und das ist auch von der Beschaffung her und von der deutschen Industrie her, sagen Sie, kein großes Problem. Also die Bundeswehrbeschaffung gilt ja traditionell eher als jetzt nicht super schnell. Aber da nicht hinterher zu fliegen und mit der aktuellen Entwicklung Schritt zu halten, sagen Sie, das ist durchaus möglich.
Ja, also ich glaube, jetzt mal unter einem Beschaffungsaspekt ist das alles möglich. Das ist ja in der Regel eher weniger die Frage, was sozusagen der Prozess hergibt, sondern wie der Prozess vorgegeben wurde. Also da spielt schon der rechtliche Rahmen eine Rolle. Wenn man das schnell machen will, dann geht das auch. Der nächste Schritt ist allerdings, also in großen Stückzahlen und schnell kann es nach meinem Kenntnisstand noch nicht produziert werden, zumindest nicht in Deutschland. Da brauchen sie ja ihre Lieferketten, sie brauchen Batterien, sie brauchen Motoren, sie brauchen Sprengköpfe, Steuerungssoftware und brauchen dann die entsprechenden Kameras oder auch kleine Radarsysteme, die da verbaut werden. Das muss man natürlich dann in großen Stückzahlen beschaffen und dann zusammenfügen und zur Verfügung stellen. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, wie wir wissen. In der Ukraine, die reden von Millionen Drohnen, die sie bauen. Aber das muss man natürlich bestellen, beschaffen und bin nicht sicher, ob alles in Europa in großen Stückzahlen verfügbar ist. Was man so liest, wird ja vieles von dem, was in der Ukraine gebaut wird, auch aus dem Internet bestellt. Und das Ganze kommt dann vielleicht tendenziell eher aus Asien, wenn nicht sogar direkt aus China.
Gilt denn grundsätzlich der Satz, Masse sorgt für Klasse in der Drohnenwelt? Stimmt dieser Satz?
Ja, ich glaube, ich würde das nicht auf die Drohnenwelt beziehen, sondern im Grunde genommen, hatte ich schon mal drüber gesprochen, auf die Munition. Ich meine, da wird halt viel geschossen. Und das, was wir jetzt sehen, sind ja diese bewaffneten Drohnen, die sind eigentlich Munition. Und deswegen spielt Masse natürlich eine signifikante Rolle, weil viele Ziele braucht man viel Munition. Wenn Sie die Aufklärungsdrohnen nehmen, die sind vielleicht höherwertig, die wird man nur ungern verlieren. Natürlich spielt da auch die Masse und die Menge eine Rolle, weil die auch immer wieder abgeschossen werden. Aber eine Drohne, die bewaffnet ist, also das, was wir jetzt hier als Loitering Munition oder Kamikaze-Drohne oder was auch immer, das ist ja am Ende des Tages, wie gesagt, eine Munition. Und die wird halt an so ein Transportmittel gehängt. Wenn wir sehr viele Panzerabwehr-Lenkflugkörper hätten, dann würde man auch sagen, brauchen wir halt sehr viel, weil sehr viele Ziele müssen wir halt viel drauf schießen. Der Vorteil ist, die treffen relativ präzise. Wobei ich auch da mal einschränkend sage, was wir in den Videos gerne so sehen, das sind natürlich die erfolgreichen Einsätze. Dort, wo es daneben geht, dort, wo vielleicht durch die Störung die Drohne frühzeitig abstürzt oder sich selbst der Draht irgendwo verheddert und abreißt, das sehen wir natürlich nicht. Und aus diesem Umstand heraus erklärt sich, warum die viel davon brauchen. Die schießen viel, also brauchen sie viel von diesen Drohnen. Und Masse spielt eine Rolle, na klar.
Damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema Drohnenabwehr. Das wird ja auch immer wieder betont von Seiten von Militärs, dass man eben neben den Drohnen selbst auch diese Abwehr dringend benötige. Wie kann man denn Drohnen überhaupt wirkungsvoll bekämpfen und was bräuchte die Bundeswehr da?
Naja, da gibt es verschiedene Methoden. Also das ist das, was wir schon ein bisschen andiskutiert haben, das ist die Störung der Drohnensteuerung. Damit fängt es an. Das machen wir im Frieden sozusagen in Deutschland ja auch, indem wir Drohnen, die so über Flugplätzen auftauchen oder so, erstmal versuchen, die Funkverbindung dieser Drohne zu stören. Das wird natürlich teilweise nicht gelingen, weil die gut gehärtet sind, diese Verbindungen, oder weil sie gar keine haben, sondern autonom fliegen. So, dann ist der nächste Schritt, ist das, was man kinetisch nennt. Also man wirkt irgendwie physikalisch auf die Drohne ein. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Das geht bis hin zu Netzen, die abfangen. Es gab früher sogar mal Raubvögel, die trainiert wurden, sowas zu machen. Aber im Militärischen natürlich Flugabwehr. Die Bundeswehr hat jetzt auch angefangen, Flugabwehr zu beschaffen. Ich glaube, der Name ist Sky Ranger, der da kommen soll. Und der schießt halt dann auf die Drohne und schießt die ab. Und man wird sicher auch nochmal drüber nachdenken, ob man zum Beispiel Laser einsetzen kann, weil halt ein Laserschuss relativ billiger ist als eine Drohne. Weil selbst wenn sie mit hochpräziser Munition auf eine Drohne schießen, auch das kostet relativ viel Geld und ist aufwendig im Sinne von Logistik, muss ja auch immer wieder nachgeführt werden. Aber Sie haben völlig recht, wenn man operieren will, also wenn man Soldaten nicht nur schützen will, sondern auch den Nachschub auf dem Gefechtsfeld bewegen und so weiter, dann muss man sich was einfallen lassen. Und Sie können mal schauen im Internet, es gibt ja Bilder, dass mittlerweile die Nachschubstraßen, die werden komplett von Netzen umhüllt, damit die Drohnen halt nicht auf die Fahrzeuge fallen. Und dann kommen wir sozusagen zum letzten Element, das ist der passive Schutz. Also wir haben natürlich gut geschützte Fahrzeuge, auch mit reaktiver Panzerung. Und die halten gegebenenfalls halt auch schon mal aus, wenn eine Drohne da drauf liegt mit der Panzerfaustgranate, weil es ja nichts anderes ist als eine Panzerfaustgranate. Also sie brauchen das volle Spektrum an Fähigkeiten, um sich zu schützen.
Diese Netze, die Sie angesprochen haben, die konnte man ja auch schon sehen in der Ukraine, dass die eben genau bei diesen Versorgungswegen im Donbass zum Beispiel ja mittlerweile auch von beiden Seiten gespannt wurden.
Ja.
Wenn sich jetzt aber der einzelne Soldat schützen will, beispielsweise auch vor einer Aufklärungsdrohne, da habe ich mir sagen lassen, gibt es zum Beispiel relativ wirkungsvoll Ponchos, die sich die Soldaten so überwerfen können. Das hört sich erstmal so ein bisschen veraltet an, aber ist es gar nicht, soll sehr wirkungsvoll sein.
Naja, das glaube ich. Liegt natürlich daran, dass eine Drohne halt einfach auch ein optronisches System hat, um sich normalerweise zu orientieren und zu sehen. Also es ist wie durch eine Kamera. Und wenn Sie sich vor einer Kamera schützen können, also vor einer optischen Aufklärung mit so einem Poncho, da wird die Drohne sie auch nicht erkennen. Es sei denn, es ist eine Drohne, die zum Beispiel schon ein kleines Wärmebildgerät eingebaut hat. Das ist aber halt dann teurer, aber das gibt's auch, dann wird die Wärmesignatur erkannt. Das ist nichts anderes, als wenn wir uns tarnen, um uns vor der Aufklärung von feindlichen Fahrzeugen oder so zu schützen. Also, weil auch dort sind halt optronische oder optische Systeme verbaut. Das gleiche Wirkprinzip.
Auch zum Thema Drohnenabwehr gehört ja die Tatsache, dass wir immer wieder von verdächtigen Drohnen zum Beispiel hören, die über Bundeswehrstandorten kreisen, die man dann aber zum Teil auch noch aus rechtlichen Gründen nicht abschießen könne. Was wäre da aus Ihrer Sicht eigentlich zu tun, um da irgendwie dem entgegenwirken zu können?
Naja, ich glaube, die rechtliche Frage ist gar nicht so, das kann ich nicht beurteilen, die rechtliche Frage. Man versucht natürlich, Kollateralschäden zu vermeiden, weil wenn Sie also auf so Drohnen schießen mit größerem Kaliber, also die Munition bleibt ja nicht im Himmel, die fällt in der Regel irgendwo runter und das will man nicht. Die Option, die es da gibt, da gibt es auch ein Start-up zum Beispiel, also die haben im Grunde genommen Jagddrohnen schon entwickelt, die würde dann halt dahin fliegen und die Drohne zum Absturz bringen.
Ja, also Drohnen, die Drohnen bekämpfen sozusagen.
Genau. Also im Grunde genommen wie sich auf die Drohne stürzen, damit die dann abstürzt. Auch da wird man natürlich abwägen, wie groß ist die Drohne, die man da bekämpft, wo fällt die eigentlich runter, weil man möchte halt niemanden anderen zu Schaden kommen lassen. Aber das sind diese Entwicklungen und Sie haben das ja adressiert, also auch die Drohnenabwehr, das ist halt jetzt sozusagen die nächste Welle ist jetzt, dass die Drohnenabwehr stärker wird. Und dann wird man sich wieder überlegen müssen, wie die Drohne durchsetzungsfähig bleibt.
Wir kommen langsam zum Schluss, Herr Leidenberger. Wo wir aber schon mal bei rechtlichen Fragen sind, haben wir schon ja über die jahrelange Debatte gesprochen, ob man überhaupt die Heron-Drohne kampffähig machen sollte. Jetzt ist ja eine weitere rechtliche Frage, welche Rolle spielt eigentlich der Mensch bei den Drohnen und bei der Bekämpfung von Zielen und welche Rolle spielt die Maschine? Also wie viel entscheiden die Drohnen in Anführungsstrichen eigentlich selbst? Ist das eine wichtige Frage aus Ihrer Sicht und muss man da möglicherweise auch an die Gesetzgebung noch ran?
Sag mal, ich habe da vielleicht eine rechtlich nicht ausgewogene Sicht. Ich gebe Ihnen mal sozusagen das praktische Beispiel. Sie sind in einem Panzer der Richtschütze und schauen durch eine Optik. Draußen regnet es knallt und so weiter. Und Sie entdecken einen feindlichen Panzer und schießen drauf. So, dann ist das sozusagen fehlerbehaftet, weil Sie sind vielleicht eingeschränkt in Ihrer Sicht, Sie sind aufgeregt, schießen irgendwo anders hin. Eine automatisierte Zieleinrichtung ist in der Lage, aufgrund der Pixelstruktur zu sagen, was ich da sehe, das ist ein Kampfpanzer. Und dann glaube ich, dass die genauso gut in der Lage ist, Fehler zu vermeiden wie ein Mensch. Vielleicht sogar besser. Wir schießen ja im Krieg auf autorisierte Ziele. Und wenn Krieg ist, dann ist sogar der feindliche Soldat, der gegnerische Soldat, ein autorisiertes Ziel. Und jetzt wird man natürlich in einem ersten Schritt, glaube ich, werden Loitering Munitions und die autonomen Waffensysteme typischerweise gegen größere Waffensysteme eingesetzt, weil die auch leichter zu erkennen sind. Also wenn das autonom ist, dann schießen die auf Panzer, Schützenpanzer, Panzerhaubitzen. Was wir im Video sehen, sind ja meistens Menschen, die kleine Drohnen steuern und ja auch einzelne Soldaten jagen. Das ist aber im Grunde genommen, also wie auch immer man das sozusagen moralisch und sonst wie werten will, das ist rechtlich erstmal nach dem Kriegsvölkerrecht, glaube ich, in Ordnung und führt im Grunde genommen so ein bisschen weg von der alten Diskussion, die wir hatten, ob wir einzelne Menschen im Terrorismuseinsatz, ob die aus der Luft bekämpft werden dürfen mit diesen Drohnen. Es waren ja dann auch nicht die Drohnen, die gekämpft haben, sondern es waren ja auch Lenkflugkörper, die dahin gesteuert wurden. Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, die Systeme so auszulegen, dass die genauso wenig oder genauso viel fehlerbehaftet sind, wie wenn ein Mensch in so einer Situation Entscheidungen treffen muss. Sicher wird man diese Diskussion noch führen müssen, aber am Ende ist es ja auch so ausgelegt, dass es unsere eigenen Soldatinnen und Soldaten schützt. Und denen müssen wir doch alles mitgeben, damit, wenn die in den Krieg gezwungen werden, dass sie selber die besten Erfolgschancen und Überlebenschancen haben.
Das waren ja auch sozusagen die beiden Seiten der Argumentation damals, Bewaffnung von Drohnen ja oder nein. Die Befürworter haben immer gesagt, das waren ja vor allen Dingen dann auch die Militärs. Wir müssen unsere Soldaten in Afghanistan ja irgendwie schützen gegen Angriffe, deshalb ist das wichtig. Die andere Seite hat darauf verwiesen, dass die US-Amerikaner in den Stammesgebieten zu Pakistan ja quasi außergerichtliche Tötungen durchführen, also außerhalb internationalen Rechts mit Drohnen Terroristen gejagt haben. Daran war diese Debatte ja letztlich aufgehängt. Aber genau. Das ist dann nicht mehr die Frage, entscheidet die Drohne selber, wer Terrorist ist oder nicht?
Nein, nee.
Eine Frage zum Schluss noch, Herr Leidenberger, um sozusagen den Kreis zum Anfang wieder zu schließen. Im Bundesverteidigungsministerium spricht man ja mit Bezug auf Drohnen von einem Game Changer. Es wurde auch dort gesagt, Drohnen seien heute das, was Panzer vor 100 Jahren mal waren. Und ich habe auch schon den Satz gehört, der dann eher in die andere Richtung geht. Die Drohnen seien gefechtsentscheidend, aber möglicherweise auch wiederum nicht kriegsentscheidend. Also es sei schon auch noch wichtig, dass man den Kampf der verbundenen Waffen jetzt nicht völlig aus dem Auge verliert. Wie sehen Sie diese ganze Diskussion und die Bedeutung von Drohnen?
Also ich glaube, dass die Antwort des BMVG da richtig ist. Wir haben immer ein sozusagen komplexeres System, das zusammenwirkt. Und vor dem Hintergrund unserer Diskussion, Drohnen, die angreifen, die Kamikaze-Drohnen, Drohnenabwehr, das wird immer einen Zyklus geben, wo mal das eine mehr im Vordergrund ist als das andere. Ich glaube, dass man die Drohnen schon im Moment als extrem wichtig erachten kann, dass man es aber noch ein bisschen aufziehen muss, das Thema. Es geht eigentlich tendenziell um unbemannte hin zu autonomen Systemen, die die gesamte Operationsführung in der Zukunft unterstützen. Ich glaube, dass es auch emotional nicht unwichtig ist, dass man gepanzerte Systeme, wenn wir jetzt mal über Landkrieg sprechen, dass die vor Ort sind und demonstrieren, dass man sich verteidigen will und dass da auch Menschen vor Ort sind. Aber dass man, wie das Heer das, glaube ich, auch formuliert, sagt, den ersten Kontakt, den ersten Feindkontakt und alles, was super gefährlich, super langweilig und super schmutzig ist, das lassen wir Maschinen machen. Das ist ein total vernünftiger Ansatz und es kommt jetzt eigentlich auch konzeptionell darauf an, wie man das eine geschickt mit dem anderen verbindet. Und ich glaube, das ist die Zukunft und wir werden auch sozusagen dieses Mensch-Maschine-System, das wird am Ende des Tages eben immer weiter perfektioniert werden müssen und tendenziell, wie gesagt, werden die Maschinen da eine größere Rolle spielen, als wir das in den vergangenen 30, 40 Jahren vielleicht angenommen haben.
Vielen Dank an den Generalleutnant AD Frank Leidenberger.
Unglaublich, wie stark Drohnen den Krieg verändert haben. Das waren spannende Einblicke. Danke, Kai. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Stefan Niemann. Den Weltspiegel-Beitrag aus der Ukraine über das Unterrichtsfach Drohnenbau haben wir euch ja schon ans Herz gelegt. Den Weltspiegel gibt es aber natürlich auch als Podcast, in dem ein Thema der TV-Sendung vertieft wird. Philipp Abresch ist euer Host. Worum geht's bei euch?
Tja, bei uns im Weltspiegel-Podcast geht's diesmal um Nicaragua. Ein Land, das sich unter Staatschef Daniel Ortega immer mehr in eine gnadenlose Diktatur verwandelt hat. In unserer neuen Folge hören wir von Menschen, die fliehen mussten, nicht wegen Armut, sondern weil sie verfolgt werden, weil sie Angst haben um ihr Leben. Einer von ihnen ist der Journalist Wilfredo Miranda. Die Regierung hat ihm wirklich alles genommen, sogar die Staatsbürgerschaft. Sie hat ihn aus allen offiziellen Dokumenten gelöscht, als habe er nie existiert. Im Weltspiegel-Podcast erzählen wir, wie Nicaragua in die Diktatur abrutschen konnte und was Nicaragua mit Nordkorea zu tun hat. Der Weltspiegel-Podcast mit mir, Philipp Abresch, überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.